Ja, hallo zusammen, ich freue mich, dass ich mit euch das Thema machen darf. Genau das ist eigentlich mein Wunsch, wie wir es gerade gesungen haben. Sprich, o Herr, darum geht's. Und so freue ich mich mit euch, ja, in unsere neue Reihe reinzuschauen in Jakobus. Wir haben letztes Mal den Einstieg gemacht und heute mache ich mit den nächsten Versen weiter. Seit einer Weile bin ich wieder an der Schule, also dieses Mal dann nicht als Lehrer, sondern wieder als Schüler oder eher als Student. Darf ich wieder auf der PH rumschlappen? Und studiere halt nebenbei noch ein bisschen und eigentlich muss ich sagen, ist es ganz schön. Also klar, es ist viel los und so, und nicht jede Vorlesung ist immer das Gelbe vom Ei, aber so insgesamt muss ich sagen, ich genieße das auch. Das ist was Schönes, ich gehe da auch gerne hin, es gibt Sachen, die ich wirklich interessant finde, wo ich mich auf die Vorlesung tatsächlich freue und ja, ich freue mich auch, diese Möglichkeit zu haben. Und das Ganze wäre sogar noch viel cooler, wenn ich eine Sache wäre, denn immer, immer ganz gemein kurz vor den Ferien, dann geht's los. Und jeder kennt's. Klausuren, Referate, Hausarbeiten, Fachgespräche, bla bla bla. Es ist Prüfungszeit. Und so ist es doch jeder und jeder hier kennt es, ob aus Schule oder Ausbildung oder von deinem Führerschein oder sonst noch wo. Eigentlich ist es schon ganz cool, wenn da am Ende nur nicht diese Prüfung wäre. Dann wäre es echt cool. Und heute in unserem Text, da geht es um sowas Ähnliches und ich freue mich drauf, weil das eigentlich, finde ich, das ist ein richtiger Knallereinstieg, den Jakobus hier liefert, nachdem er sich einen nur kurz vorgestellt hat, so, wer bin ich, an wen schreibe ich? Und dann steigt er ein und das ist ein richtiger Brecher, den der da raushaut. Im ersten Vers, den wir letzte Woche angeschaut haben, da wurde uns eben mitgeteilt, hey, wer schreibt den Brief? Jakobus. Und an wen schreibt er das? Er schreibt an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Und das ist jetzt kein Wanderverein, der irgendwo zerstreut durch die Gegend läuft und es sind keine Weltenbummler, sondern wir befinden uns in der Anfangszeit der Gemeinde. Und dieses Zentrum, der Start, der beginnt in Jerusalem, wir lesen das ziemlich genau in der Apostelgeschichte, da wird es ganz genau beschrieben, was war da los? Da kamen richtig viele Menschen zum Glauben und die Gemeinde wuchs und wuchs und wuchs. Wir lesen, Gott tat täglich Leute hinzu. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Jeden Tag wächst die Gemeinde weiter. Echt krass. Und jetzt stell dir mal vor, einfach mal so, um sich besser da reinfühlen zu können, du wärst dabei. Du würdest in Jerusalem leben, du wärst halt dann Jude, wärst in dieser Tradition aufgewachsen, du würdest schon immer an Gott glauben, die Schrift kennen und dann, vielleicht hättest du sogar in diesen Jahren mal den Jesus gesehen, wo er so in Jerusalem war, vielleicht auch mal so ein paar Worte gehört, du hast vieles mitbekommen und irgendwann mal, da hast du es auch gecheckt. Da hast du gemerkt, hey, dieser Mann, der ist für mich hier. Dieser Mann, der ist für mich da oben gestorben und du nimmst es an und du gehörst zu dieser ersten Urgemeinde dazu. Dein Leben wurde umgekrempelt und eine Erweckung durchzieht diese ganze Stadt Jerusalem. Nachbarn, Freunde, Familien kommen zum Glauben, die Gemeinde wächst und wächst. Eine Stadt, die sich zu Gott wendet und mit Freude geflutet wird. Ich stell mir das richtig schön vor. Aber so geht es nicht weiter, denn ja, die Führer des Volkes, die hassen euch, die finden es nicht gut. Und die erste Christenverfolgung, so richtige Verfolgung, beginnt dort. Wir lesen davon, deshalb sind die ja zerstreut. Da geht es nämlich nicht so drum, dass ihr jetzt ausgegrenzt werdet oder dass man ein bisschen benachteiligt, sondern es ist eine echte Verfolgung. Da werden Menschen hingerichtet, da verlieren Menschen alles. Und so geht es auch euch, so geht es dir, du musst alles zurücklassen. Haus, Job, Bekannte, Hobbys, Freunde, keine Ahnung. Die Familie, die Gemeinde, zerschlagen und zersplittert, verteilt in die Gebiete rund um Jerusalem und die Länder rundherum. Alles ist irgendwie auseinandergebrochen. Und als Flüchtlinge, eigentlich ohne Heimat, mit irgendwie deinen paar Sachen, die du gepackt hast, stehst du da und fängst irgendwo neu an. Jakobus bleibt als einer von den wenigen in Jerusalem. Und er kennt viele der Geflüchteten, stell dir vor, er kennt auch dich. Und dann schreibt er dir einen Brief. Dann schreibt er dir einen Brief und ich überlege mir, hey, was würde ich dann schreiben? Was würde ich dir schreiben, wenn vielleicht jetzt hier diese Jugend, das ist auch was Tolles, ich genieße es hier jeden Freitag zu sein, echt. Und ich stelle vor, das würde alles zersplittern. Ich schreibe an die Jugendlichen in der Fremde, in der Zerstreuung. Was würde ich euch schreiben? Ich würde euch irgendwie vielleicht Trost zusprechen. Ich würde vielleicht mein Beileid aussprechen für die Dinge, die du verloren hast, vielleicht sogar für die Familienmitglieder, die du verloren hast. Oder ich würde dir schreiben, einen Erklärungsversuch. Hey, wie konnte das so weit kommen? Es lief doch so gut. Das würde ich dir wahrscheinlich schreiben. Aber Jakobus, der hat diese Menschen vor Augen und er schreibt jetzt folgende Worte, unseren heutigen Text. Ab Vers 2 schreibt er: Haltet es für reine Freude, meine Brüder, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Und ich denke mir dann, als ich es gelesen habe, so, Alter Jakobus, geht's noch? Geht's noch? Weißt du denn nicht, wen du vor dir hast? Weißt du nicht, was denen passiert ist? Weißt du nicht, an wen du hier schreibst? Als würde jemand niedergeschlagen zu mir kommen und sagen, hey, ich habe alles verloren. Ich habe nichts. Ich stehe mit leeren Händen und sogar jemand aus meiner Familie, die wurden hingerichtet. Und ich würde dem sagen so, Mensch, du hast gut, da kannst du dich echt freuen. Wir würden sagen, geht's noch? Und wir können sagen, ja, es geht noch. Ja, es geht noch, weil Jakobus weiß ganz genau, wen er da vor sich hat. Er kennt die Leute, die waren in seiner Gemeinde, er kennt die persönlich. Und nicht nur das, er kennt auch die Situation, er steckt selber mittendrin. Und deshalb kann er das schreiben. Aber dann, wenn ich mir das vor Augen führe, okay, Jakobus kennt die ganz persönlich, den nimmt das Schicksal von denen viel mehr mit, als es uns jetzt wahrscheinlich mitnimmt. Und er steckt selber mittendrin, er macht auch voll viel Schweres durch. Er hat auch genug Leid zu erleben. Ja, dann doch erst recht die Frage, wie kannst du das dann sagen? Freut euch doch. Wie kannst du das sagen? Das will ich mit euch so ein bisschen anschauen. Prüfungen, Proben und Anfechtungen im Leben eines Christen. Und mein erster Punkt ist, wird schon passen. Mein erster Punkt ist, ja genau jetzt, warum sind denn diese Anfechtungen und Prüfungen im Leben eines Christen? Warum sind die denn da? Und jetzt so mal ganz einfach gesagt, die Frage ist leicht zu beantworten. Naja, also wir leben in einer gefallenen Welt, könnte man jetzt sagen. Satan wird als Fürst dieser Welt genannt. Die Menschen werden als durch und durch böse beschrieben. Wenn wir die Bibel anschauen, sagt er, hey, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf an. Er sagt, das ist niemand, der Gutes tut. Niemand, der nach Gott fragt. So wird uns das beschrieben. Sag ich, was erwarten wir dann? Und dann stellen wir uns vor, ja, du als Christ wirst jetzt herausgezogen, das lesen wir, unser Bürgerrecht ist im Himmel, so steht es in Philipper 3, Vers 20, und das ist herrlich. Du hast im Himmel dein Bürgerrecht erhalten, aber wie du spätestens jetzt in diesem Augenblick merkst, ja, ich bin ja noch hier. Und das bedeutet, hey, unsere Heimat ist woanders und die Welt, auf der wir sind, die gehört einem anderen. Die gehört Satan, er wird als Fürst dieser Welt beschrieben. In 2. Korinther 4. Es gehört ihm und seiner Gefolgschaft. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn uns Schwierigkeiten begegnen. Wir gehören nicht dazu. Als würde jetzt ein Israeli durch den Gazastreifen laufen und sich dann wundern, warum ihn die Leute mit Steinen beschmeißen oder Schlimmeres mit ihm veranstalten. Die sagen, hä, warum machen die das? So, du gehörst nicht hierher. Du bist auf Feindesland. Wir leben auf dem gleichen Planeten, aber wir sind aus zwei verschiedenen Welten. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. Wieso wunderst du dich, wenn du Anfeindungen erlebst? Das ist ganz normal. Und da könnte man jetzt noch mehr drauf eingehen, aber ich glaube, so diese Grundlage, die ist jedem verständlich, die ist jedem klar, das ist logisch. Viel schwieriger finde ich in diesem ganzen Zusammenhang die Frage, hey, wenn unser Herr, wo wir doch daheim sind, zu dem wir doch gehören, viel größer ist als alle anderen, warum werden wir dann nicht davor bewahrt? Das, finde ich, ist doch die eigentliche Frage. Warum Gott? Ich würde mich das fragen, wenn ich in dieser Zerstreuung dort leben würde, wenn ich dachte, hey, es war doch so schön. Warum jetzt so? Damit komme ich eigentlich zu dieser zweiten Frage, die ich viel schwieriger finde. Ja, Prüfung nicht bestanden. Warum lässt Gott die Prüfung zu? Ich glaube, Schüler und auch Studenten, die haben oft ein ganz falsches Bild von einem Lehrer. Man denkt, das ist so ein alter sadistischer Sklaventreiber mit seiner Prüferei, will der uns eigentlich nur in die Knie zwingen und wenn er dann die Arbeiten korrigiert, dann lacht er sich ins Fäustchen, wenn mal wieder einer versagt und sich, ja Mann, den habe ich geknechtet. Und bestimmt gibt es auch solche Lehrer, aber tendenziell kann ich schon ehrlich sagen, so ist es nicht. Eigentlich ist es nicht so. Ich habe einen Auftrag. Ich habe einen Lehrauftrag. Wenn die Schüler meinen Unterricht besuchen, dann sollen sie danach rausgehen und sie sollen was gelernt haben. Sie müssen besser werden. Sie müssen was dazugelernt haben. Sie müssen vorankommen. Sie müssen irgendwas können, was sie davor nicht konnten. Sie müssen einfach, keine Ahnung, werde besser. Ansonsten war der ganze Unterricht umsonst. Du hast die Zeit verprasst. Und würden alle Schüler das genauso sehen, dass sie sagen, ich will besser werden, ich will vorankommen, ich will es checken, dann müssten wir tatsächlich keine Klassenarbeiten schreiben. Dann würde ich dem zustimmen. Aber jetzt sind wir ganz ehrlich. Wenn du in der Schule bist und du würdest jetzt in ein Fach reinkommen und dann würde dir gesagt, du musst hier nichts machen. Keine Klassenarbeit, keine Bewertung, ich rufe dich auch nicht auf. Am Ende ist auch das nicht wichtig, ob du das weißt oder nicht. Wie hoch wäre deine Motivation, besser zu werden, voranzukommen, mitzumachen? Sind wir ehrlich, Mann, da müssen wir uns nicht ins Fäustchen lügen. Keiner von uns würde irgendwas machen. Keiner. So ehrlich bin ich auch. Bei mir gibt es Vorlesungen, da muss ich einen sogenannten, das sagen auch so die Dozenten dazu, einen sogenannten Sitzschein machen. Ein Sitzschein, das kannte ich davor, was bedeutet das? Und dann haben die mir das erklärt. Sie müssen nur da sitzen. Sie werden nicht geprüft, sie werden nicht aufgerufen, sie müssen keine Leistung erbringen, sie müssen es am Ende auch nicht mal wissen. Sie müssen einfach nur einen Sitzschein machen. Setzen Sie sich einfach rein und sind Sie halt da. Und dann gehen Sie halt wieder raus. Und das sieht man auch gleich, wenn man in so eine Vorlesung kommt. Die Leute, die einen Sitzschein machen müssen, kannst du dir ja vorstellen, wie denn ihr Einsatz aussieht. Die laufen nach einer Vorlesung raus, wie sie reingekommen sind. Bei denen verändert sich nichts. Gar nichts. Die werden nicht besser, die haben kein Wissen dazu gewonnen, die waren einfach da. Die Prüfungszeit hat eigentlich zum Ziel, dass sich an uns etwas verbessert. Und dass das ans Licht befördert wird. So als Prüfungszeit sich nicht nur die Stunde, wo wir da sitzen und dann was schreiben, wo das dann schon richtig am Extrem ist, sondern die Prüfungszeit, die ist davor. Wenn ich weiß, mich erwartet was Schwieriges, da kommt was auf mich zu. Wie gehe ich damit um? Die Prüfungszeit ist dazu da, dass wir besser werden und dass dieses ans Licht befördert wird. Deshalb müsst ihr bei mir Klassenarbeiten schreiben, sorry. Deshalb muss ich die auch schreiben. Gott lässt diese Prüfung zu. Jetzt, ob er sie jetzt selbst schickt, ob er sie zulässt, spielt in diesem Zusammenhang erstmal gar keine Rolle. Aber Fakt ist, nichts passiert in unserem Leben, das nicht davor an Gottes Thron vorbei musste. Und nichts passiert in unserem Leben, wozu Gott nicht sein Ja gegeben hätte. Ich bin so dankbar für dieses Buch Hiob, wo wir diesen Blick von unserer Welt in die andere Welt bekommen und wir sehen, alles, was in dieser Welt Hiob begegnet, was ihn trifft, alles wird davor ganz genau vor Gottes Thron besprochen. Und erst wenn Gott sein Ja sagt, dann trifft tatsächlich dieser Impact auf Hiob ein. Nichts passiert, ohne dass es an Gottes Thron vorbeiging. Ist dir das klar? Und das Zweite ist, und nichts passiert uns, das nicht das Ziel hätte, uns zu etwas Gutem zu bringen, so sagt es Römer. In Römer 8, 28. Alles dient denen zum Guten, die Gott lieben. Das sind zwei so wichtige Punkte, die wir verstehen müssen. Nichts passiert uns, das nicht davor an Gottes Thron vorbeiging und sein Ja erhalten hat. Und nichts passiert uns, das nicht das Ziel hätte, uns etwas Gutes zu tun. Und das erscheint ehrlich gesagt manchmal total unglaubwürdig. Ich glaube, das ist auch den Menschen damals unglaubwürdig erschienen, in so eine Situation herein. Da passiert was richtig Schlimmes. Da kannst du in dein eigenes Leben schauen oder kannst du um dich rumschauen. Da passiert was echt Schlimmes und wir fragen, hey, und das ist an Gottes Thron vorbeigegangen? Und dazu hat Gott Ja gesagt. Und es soll echt was Gutes rauskommen. Ich finde es schwierig. Aber die Bibel sagt es und Jakobus, der greift es auf und er spricht den Geflohenen zu. Er sagt, hey, freut euch. Freut euch, weil Gott verfolgt ein gutes Ziel mit euch. Und jetzt die Frage, okay, und welches Ziel? Wohin soll es dann führen? Das ist mein dritter Punkt. Yes, welches Ziel soll erreicht werden? Sagt uns unser Vers auch von heute, Vers 4. Ihr sollt zu einer Reife kommen, an der es nichts fehlt und die kein Makel entstellt. Und sagt, Reife ist das Ziel also. Reife ist das Ziel, wo uns die Prüfung hinführen soll. Und das kennen wir, ich glaube, jeder kennt es von uns, aus dem Obstgarten. Du gehst raus, dann sehe ich eine Erdbeere, die ist grün, dann komme ich ein paar Tage später, dann ist sie rosa. Und noch ein bisschen später, dann ist sie rot und ein paar Tage später, da ist sie dann richtig dick und dunkelrot. Sie ist reif. Sie ist reif geworden. Aber bevor sie reif wird, da muss sie halt reifen und das passiert nicht schlagartig. Das passiert nicht über Nacht. Heute grün, morgen komme ich, perfekt, fertig. Deshalb, dieses Wort, das passt so gut rein, es soll dich zu einer Reife führen und reifen, das dauert halt. Das bedeutet, dass diese Erdbeere eine bestimmte Zeit bestimmten Bedingungen ausgesetzt sein muss. Ja, sie muss eine bestimmte Zeit unter bestimmten Bedingungen sein und dann reift sie. Sie braucht Tag und sie braucht Nacht. Sie braucht Sonne und sie braucht Regen. Und sie braucht alles und sie kann nicht einen Teil sich aussuchen und sagen, dem möchte ich gerne kommen. Sie muss jeder Situation eine bestimmte Zeit ausgesetzt sein, nur dann kann sie reif werden. Und dann ist es die köstliche Frucht, wenn sie das alles ertragen hat. Dann ist sie eine reife Erdbeere. Jetzt die Frage, welches Ziel haben wir eigentlich? Wo sollen wir denn hinreifen? Wo geht's hin? Ich hoffe, dass du dir diese Frage mal gestellt hast, weil ich finde die mega wichtig, wenn man dich jetzt fragen würde, was ist das Ziel des Lebens? Also ich hoffe, du hast eine gute Antwort. Ich hoffe, du hast eine biblische Antwort und dass du dich das mal gefragt hast, sonst weißt du ja gar nicht, wo du hinläufst. Was ist das Ziel des Lebens? Das wird uns in der Bibel voll gut gesagt. Ich will drei einfache Stellen dazu vorlesen, damit uns klar wird, okay, das ist wirklich so, das steht da drin. Epheser 1, Vers 4. Denn in Christus hat er, Gott, uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, da steht schon, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in Gottes Gegenwart. Und Römer 8, 29. Denn die, die er vorher schon im Blick hatte, die hat er dazu bestimmt, im Wesen und Gestalt seinem Sohn Jesus gleich zu werden. Also Jesus gleich zu werden. Und ganz einfach auf den Punkt gebracht aus 1. Petrus, seid heilig, denn ich bin heilig, sagt Gott. Er sagt, hey, zu Gott hinzuwachsen, eigentlich so zu werden wie Jesus, das ist dein Ziel. Das ist dein Lebensziel, Jesus ähnlicher werden, ein Leben führen in seiner Gegenwart, das Gott widerspiegelt und ihn ehrt. Und jetzt gibt es in deinem Leben Dinge, Eigenschaften, Neigungen, Wünsche, und die sind wie Dreck auf einem Spiegel. Wenn du Gott widerspiegeln solltest, dann ist es so, als hättest du einen Spiegel, da sollte die Sonne drauf scheinen, da ist Dreck drauf. Da sind Dinge, die nicht passen. Das muss Stück für Stück entfernt werden, auf dass du immer reiner, ohne Makel, so steht es in unserem Text, und immer heiliger wirst. Heilig sein ist ein Zustand und heilig werden ist ein Prozess. Und das ist dieser Reifeprozess. Jakobus sagt also, freu dich über die Prüfung, denn sie sind ein Reifeprozess, der dich dem Ziel deines Lebens näher bringt, Jesus ähnlicher zu werden. Und wir empfinden solche Schwierigkeiten und solche Herausforderungen tatsächlich nicht als etwas Gutes. Wir empfinden es nicht so, dass wir uns darüber freuen würden. Ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Wenn was Schwieriges passiert, wenn wir gerade die Situation hier anschauen, muss ich sagen, ich glaube kaum, dass einer da sich voll gefreut hat. Cool, ich muss abhauen. Cool, mir wurde mein Haus weggenommen. Nein, das ist normal, wir mögen es nicht. Zielkonflikt nennt man das, Zielkonflikt. Ich möchte, wenn ich ganz ehrlich bin, Ich möchte gerne ein bequemes Leben haben. Ich möchte gerne ein schönes Leben haben. Ich möchte, wenn ich ehrlich bin, auch gerne ein erfolgreiches Leben haben. So ist mein Wunsch halt. Das ist mein Ziel. Das ist ein Zielkonflikt, weil Gott sagt, und mein Ziel für dich ist, dass du Jesus ähnlicher wirst. Und so wie vor einigen Wochen Michi das in seinem Thema auch schon gemacht hat, so du könntest jetzt deine Wünsche und deine Ziele auf so einen Zettel schreiben und dann, wenn Gott durchgehen würde, würde der den jetzt zerreißen und wegwerfen und sagen, das sind deine Ziele. Ich habe ein anderes Ziel für dich. Wir haben es gerade gelesen, mehrfach in der Bibel. Du sollst heilig werden. Du sollst Jesus ähnlich werden. Du sollst Gott widerspiegeln. Dafür bist du hier auf der Welt. Sonst hättest du keinen Grund, hier zu sein. Wir hatten es vorher. Dein Bürgerrecht ist nicht hier. Du müsstest dich fragen, ja, was mache ich dann hier? Eigentlich gehöre ich woanders hin. Und es stimmt, wir gehören woanders hin. Du bist noch hier, weil du dieses Ziel verfolgen sollst. Wenn dein Auftrag abgeschlossen ist, keine Sorge, wirst du merken. Fällst um, bist tot. Ja, dann bist du fertig. Solange du noch hier bist, hast du noch dieses Ziel. Wachs zu Gott hin, werde heilig. Das ist sein Ziel für dein Leben. Und ich glaube, das ist jetzt alles verständlich und ich denke auch theologisch gut erklärbar und sowas. Das scheint alles korrekt zu sein und die Infos sind jetzt hoffentlich mehr als weniger in deinem Gehirn drin gelandet, aber das klingt manchmal, finde ich, so ein bisschen weit weg. So sollte es sein oder so müsste es halt sein und ja, mal schauen, wie es dann so ist. Ich will, zum Abschluss habe ich mich dazu entschieden, dir was aus meinem Leben zu erzählen, mit der Hoffnung, dass es dem einen oder anderen zeigt, hey, wie sieht es vielleicht in echt aus? Oder wie kann das vielleicht in echt aussehen? Und weil die Jugend schon sehr an meinem Herzen ist, will ich sagen, hey, ich will das auch teilen, auch wenn es schon so ein Abschnitt ist, über den ich nicht gerne rede. Das ist schon einige Jahre her. Ich war schon verheiratet, ich habe in meinem alten Job gearbeitet. Mein Leben lief rund, würde ich schon sagen, lief gut. Ich habe geschafft, ich habe viel Sport gemacht, ich war mit Tom im Fitnessstudio und so weiter. Ich war Teenie-Leiter und alles lief eigentlich gut. Ich war zufrieden, es war schön, es war ein tolles Leben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwas nicht passt. Klar, also man ist nicht perfekt und so, aber alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Alles lief easy. Und dann, ich erinnere mich noch ziemlich gut daran, dann habe ich mich verletzt im Sport. Ich habe mich verletzt, mein Rücken tat weh und das hat mich dann genervt. Und dann ein paar Tage habe ich gewartet und es war Anfang Januar, ich weiß es noch ganz genau. Es war der 13. und dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen und dachte mir, ich will mal gucken, ob wieder was geht, also wie mein Rücken das verkraftet. So, es fühlt sich nicht mehr ganz so schlecht an. Ich dachte, ich mache mal so ein paar Übungen mit so einem Kreuzheben. Da muss man einfach so Gewicht hochheben, nichts Wildes. Einfach, um mal zu gucken, ja, wie verträgt es mein Rücken halt. Und es ging ganz gut. Es hat gut geklappt. Ich war im Studio. Ich habe mich gefreut, dass ich wieder trainieren konnte. Und auf einmal, da tat es einen Schlag. Ich glaube, man hat gar nichts gehört draußen, aber in meinem Körper hat so einen Knall getan. Und ich merkte, irgendwas ganz Übles ist passiert. Ich konnte mich kaum bewegen. Irgendwie bin ich aus diesem Studio rausgekrochen, bin mit einem Haufen Pausen und so heimgekommen und merkte, ey, da ist was ganz Übles passiert. Und dann war es irgendwie komisch. Ich habe mich hingelegt, ich dachte, ich mache Pause, Schmerztablette, bla. Und dann, ich habe mich hingelegt und normalerweise schlafe ich echt wie ein Stein. Das ist echt gut. Aber dann, ich lag im Bett und dann eine Stunde und zwei und drei und vier und ich merke, ich werde gar nicht müde, überhaupt nicht. Ich bin total aufgewühlt. Sowas, ich hatte das noch nie. Und ich lag die ganze Nacht wach und mein Rücken tat weh und mein Körper, als würde ich nicht mehr runterkommen. Und je länger das ging, desto schlimmer wurde es und ich bekam voll Herzrasen, bis ich erbrechen musste. Und ich merkte, irgendwas stimmt doch nicht. Was ist los? Und irgendwie ging das immer weiter. Dann bin ich vor Erschöpfung ein paar Stunden eingeschlafen. Dann lag ich wieder die ganze Nacht wach. Dann hatte ich wieder Herzrasen bis zum Brechen. Dann konnte ich mich wieder kaum bewegen. Und ich dachte, was ist los auf einmal? Und es ging immer weiter. Ich konnte nicht mehr arbeiten gehen. Sport konnte ich sowieso nicht mehr machen. Ich war länger krankgeschrieben. Ich ging zu einem Arzt. Er schickte mich zum nächsten, bis nach Ulm zu irgendwelchen Spezialisten. Die wussten nicht, was los ist. Ich kann nicht schlafen. Ich habe Herzrasen. Ich habe Rückenschmerzen. Ich muss brechen. Nichts mehr geht. Ich sage, was ist los? Warum passiert es auf einmal? Und dann muss ich dir sagen, dann kam das Allerschlimmste. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, was da passierte, aber es fühlte sich an, als würde ich in so einen schwarzen Tunnel reinfahren, aber da gibt es kein Licht am Ende. Man sagt es immer so, das ist eine Depression, aber ich wusste nie, was das ist. Man verwendet es immer so, der ist Depri. Der ist nicht Depri, glaub mir. Du kannst dich über nichts mehr freuen. Es gab nichts mehr, was mich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie auch nur im Geringsten angesprochen hätte. Kein Essen, kein Film, kein Lesen, kein Sprechen, keine Musik, kein Rausgehen, nichts, nichts. Wenn ich morgens aufstand, wünschte ich mir, das wäre abends. Und wenn abends die Nacht kam, dann wünschte ich mir, es wäre morgen. Ich wollte einfach, dass es rumgeht. Ich habe nichts mehr geschafft. Ich konnte den Müll rausbringen, das ging gar nicht. Das Geschirr vom Tisch zur Küche zu tragen, es war, als müsste ich über so einen Berg klettern. Das war fast unmöglich. Wir mussten zu meinen Eltern zurückziehen, weil wir es daheim nicht mehr geschafft haben. Ich konnte nichts mehr machen. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, wenn meine Familie nicht da wäre, ich hätte mich am nächsten Baum aufgehängt. Ich hätte lieber 7-mal meinen Rücken zerstört, als dieses Loch einmal zu sehen. Keine Ahnung, das ging hin und her. Die Ärzte wussten nicht, was los ist. Dann wurde es mal wieder ein bisschen besser. Dann versuchte ich wieder arbeiten zu gehen. Es ging nicht, ich wurde wieder abgeholt, musste wieder heim. Dann ging es los, irgendwie so die einfachsten Sachen haben angefangen weh zu tun. Meine Finger haben so weh getan. Davor war ich voll viel im Training und auf einmal denke ich mir so, ich kann die einfachsten Sachen nicht mehr machen. Alles zerrinnt mir zwischen den Händen. Alles, was ich mir aufgebaut habe. Und so war es ein Hin und Her. Es war ein Tag, daran erinnere ich mich noch. Ich habe wieder versucht zur Arbeit zu gehen, ich war dort. Und es ging mir voll schlecht. Ich habe Tom gesagt, er hat mit mir gearbeitet. Ich habe gesagt, hey, fahr mich heim, ich kann nicht mehr. Und er sagt, okay, er bringt mich heim. Und ich saß noch ein bisschen auf meiner Werkbank vor meiner Maschine. Und dann ist mir was eingefallen. Eine Passage aus der Bibel, ich weiß gar nicht, wie ich darauf kam, aber das hat so auf einmal zu mir gesprochen. Und zwar muss ich daran denken, als Jakob zurückgeht wieder nach Hause. Dann gibt es so eine ganz verrückte Szene in der Bibel. Da trifft Jakob auf Gott in der Nacht und dann gibt es eine Schlägerei mit Gott. Also total absurd eigentlich. Also ich glaube, ihr kennt die Szene. Jakob geht und auf einmal begegnet er Gott und dann lesen wir und dann schlagen die sich. Dann kämpfen die gegeneinander die ganze Nacht. Und ich stelle mir vor, hey, überleg mal, der Jakob, der muss keuchen, der muss nach Luft schnappen, der ist mit letzter Kraft, wenn du so kämpfen musst, ich meine, Gott hätte ihn mit einem Schlag töten können, aber er kämpft gegen den. Die ganze Nacht schlägt er den. Was für eine üble Lage. Der ist voll mit Dreck und irgendwie wälzt er sich am Boden und kämpft um sein Überleben. Gott schlägt den. Ja, das ist echt schmerzhaft. Und das Krasse ist, wir lesen dann, als es morgen wird, was dann? Dann dreht sich Gott um und er will gehen. Und man müsste denken, ey Jakob, der muss aufatmen. Wir sagen, endlich, zum Glück, ich habe es überlebt. Hauptsache raus, nur raus hier. Und dann total absurd. Was macht der Typ? Der packt den beim Mantel, bei seinem Gewand und sagt, du gehst nicht weg, bevor du mir nicht den Segen dafür gegeben hast, für das hier. Alter, wie absurd, oder? Und dann lesen wir, was passiert. Ah, Gott schlägt den nochmal richtig. Der gibt ihm nochmal richtig eine, so dass knallt, so dass er sein ganzes Leben lang eine Verletzung hatte an seiner Hüfte. So hat er dem eine nochmal richtig zentriert. Aber Jakob war es wert, er sagt, egal, ich halte dich so lange fest, bis du rausgibst, bis du den Segen rausrückst dafür. Und danach segnet Gott ihn. Und ich saß an meiner Maschine und wartete aufs Heimbringen, dass ich merkte, hey, alles, was passiert, soll mir zum Guten wirken. Und zum ersten Mal betete ich zu Gott, in diese Situation. Ich hatte davor schon viel gebetet. Gott, hilf mir da raus. Ändere doch diese Situation. Du siehst doch, was ist es hier? Das kann doch nicht dein Wille sein. Und jetzt war es zum ersten Mal, dass ich mir dachte, hey Gott, ich halte mich so lange an dir fest und wenn du auf mich einschlägst, bis du mir den Segen dafür rausgibst, weil du das Beste willst. Und es wurde nicht alles gleich gut, das kann ich dir sagen, aber ich kam ins Nachdenken. Es hat meine Perspektive auf die ganze Situation geändert. Und dann merkte ich, hey, es gibt Dinge in meinem Leben, die hat man nach außen vielleicht nicht gesehen. Und ehrlich gesagt will ich sagen, teils habe ich sie selbst nicht mal gesehen. Aber in dieser Situation, da wurden die auf einmal sichtbar für mich. Zu der Zeit kann ich dir sagen, ich habe keinen Sport gemacht. Ich habe den geliebt. Das war, ich habe ihn vergöttert. Es gab für mich nichts Schöneres. Meine ganze Laune war davon abhängig. Wenn es im Sport gut lief, war ich auch fröhlich. Wenn es schlecht lief, war ich nicht gut drauf. Wenn ich nicht ins Training konnte, dann war ich schlecht drauf. Und ich merkte das. Ich habe das vergöttert. Ich bin ein Götzendiener, bis aufs Innerste. Ich habe gemerkt, ich bin ein stolzer, arroganter Sack. Ich schaue in meinem Leben oft auf andere runter und denke mir so, wieso kriegt er das nicht hin? Was stellt er sich an? Ich mach's doch auch. Ist doch kein Problem. Stell dich nicht an. So lang, bis ich selber am Boden lag und ich mal den Müll rausbringen konnte, bis ich gemerkt habe, gar nichts kann ich. Alles ist Gott. Ich musste ganz zerschlagen werden, dass Gott sein Ziel mit mir verfolgen konnte und nicht ich meine Ziele mit Gottes Hilfe verfolge. Das ist absurd. Als ich das erkannte, das war so ein Prozess, das ist dieser Reifeprozess, geht nicht von heute auf morgen. Man wünscht sich das, aber das ist nicht so. Und selbst als ich das erkannte, kann ich dir sagen, dann war es nicht so, dass ich gesagt habe, juhu, jetzt weiß ich's, sondern dass ich gemerkt habe, mein Herz hängt da so sehr dran. Selbst wenn ich es weiß, will ich es eigentlich nicht so abgeben, weil stell dir vor, ich lasse jetzt alles los und dann, ja, und dann? Dann macht Gott vielleicht mit meinem Leben irgendwas, wo ich überhaupt nicht will. Was, wenn ich irgendwo, dann darf er entscheiden. Ich gebe ja dann tatsächlich das ganze Ruder ab. Ich will es nicht. Und obwohl ich eigentlich gar nichts mehr hatte, ich konnte meinen Job nicht mehr richtig machen, ich konnte meine Hobbys nicht mehr richtig machen. Ich glaube, ich habe in den paar Monaten 20 Kilo abgenommen. Da war nichts mehr. Und trotzdem war mein Herz noch so da dran, ich würde es gerne behalten. Und es war echt ein Kampf. Aber bis ich irgendwann ehrlich sagen konnte, hey Gott, ich will dir alles abgeben. Ich will dir das ganze Ruder in die Hand legen. Und selbst wenn du mich dann ganz andere Wege führst, eigentlich finde ich mein Leben schon ziemlich schön, so wie es ist. Ich meine, ich habe es mir selber ausgesucht. Aber selbst wenn es bedeutet, keine Ahnung, dass ich was ganz anderes machen muss. Selbst wenn es bedeutet, dass ich nie wieder in meinem Leben Sport machen kann, weil so fühlt es sich gerade an. Dann will ich dir trotzdem vertrauen, ich will es dir abgeben. Ich dachte wirklich, es würde irgendwie so enden, dass ich dann sage, ja, so ist es halt, ich muss es halt annehmen. Es wurde Stück für Stück besser, die Ärzte haben rausgefunden, was es ist. War so ein Zeckenbiss, ganz übel. Und dann konnte man das aber behandeln. Und auf einmal wurde es immer besser und besser. Und dann sage ich, hey, ich dachte, also keine Ahnung, wie soll ich das sagen? So, das hat mich so viel gekostet, alles abzugeben. Und dann hat Gott mich zu einem Sportlehrer gemacht. Da ich mir so, das ist so verrückt. Teilweise war es mein Job, dass ich dafür bezahlt wurde, in der Sporthalle Sport zu machen. Da ich mir so, hä, das ist so absurd. Und ich genieße es jetzt immer noch, aber meine Laune hängt davon nicht ab. Und wenn es mal ausfällt, nicht so wild. Heute hatte ich auch keine Lust, bin ich nicht hingegangen. Es macht mir viel mehr Spaß. Gott hat mich tatsächlich rausgenommen aus meinem alten Beruf. Ich dachte, ich werde dort bis zur Rente. Eigentlich hatte ich mich dort schon eingerichtet an meiner Maschine für die nächsten 40 Jahre. Ich war eigentlich ready. Aber er hat mich rausgenommen und mich in was ganz anderes gestellt, was ich mir niemals hätte selber vorstellen können, was ich niemals mir als eigenen Lebensplan ausdenken könnte. Ich muss sagen, hey, ich habe so einen tollen Job, ich hätte es mir niemals im Traum vorstellen können. dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Das hat Gott gemacht. Gott will dich an ein Ziel führen. Er sagt, hey, seid heilig, weil ich bin heilig. Vertrau mir, ich habe alles für dich gegeben. Und ich habe das Beste für dich im Sinn, auch wenn es sich jetzt nicht so anfühlt. Und ich kann dir sagen, ey, das war die schlimmste und die härteste Zeit in meinem Leben, die ich für mich selber durchmachen musste. Ich wäre schier verreckt daran. Aber es war auch die Zeit, wo ich sagen muss, hey, ich bin in keiner Zeit meines Lebens näher zu Gott gerückt. Ich habe niemals mehr gelernt als da, als ich ehrlich gesagt total zerschlagen da lag. Er will dich ans Ziel führen. Wenn du in einer Prüfung stehst und du wirst, entweder bist du in einer oder du kommst in eine, kommst du eh nicht drum rum, sind wir ehrlich, dann liegt es an dir, wie du rauskommst. Es gibt genug Leute, die aus einer Prüfung rauskommen, wie sie reingelaufen sind. Es gibt genug Leute, die in schweren Lebenssituationen, die habe ich genug getroffen, die ihre Augen zu machen und ihre Ohren zu machen und sagen, Hauptsache irgendwie durch. Die Zeit heilt alle Wunden und irgendwann wird es wieder besser. Und so, ja, sicher, sicher. Auch wenn irgendwas Furchtbares passiert, irgendwann wird irgendwie irgendwas schon wieder ja, halt besser. Ich weiß auch nicht. Du kommst raus und hast nichts mitgenommen. Dann bist du froh, wie wenn Jakob gesagt hätte, gut, dass der weg ist, alle geh nur, geh, Hauptsache rum. Oder du bleibst in der Situation und du sagst, hey Gott, und ich halte fest, bis ich den Segen dafür rausbekomme, weil dein Ziel ist gut mit mir. Geh durch die Prüfung deines Lebens. Jakobus sagt es, er sagt, hey, freue dich, auch wenn es paradox wirkt. Aber schau auf das Ende und kämpf um den Segen, um die Reife, die Gott dir darin gerade geben will. Dazu will ich abschließend nur den letzten Vers vorlesen. Er sagt, hey, alle Pfade des Herrn sind Gnade und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Amen. Ich möchte gerne beten. Wer beten möchte, darf es gern tun und ich schließe dann ab. Herr, so oft denken wir, wir wüssten den besten Weg für uns, dass unsere Ziele die richtigen wären und wir den richtigen Weg gehen. Und wir stören uns daran, wenn etwas uns trifft, was ja nicht in unseren Plan passt und vergessen dabei, Herr, alles muss an dir vorbei. Und du bist ein Vater, der das Beste für uns im Sinn hat. Hilf uns, dass wir uns freuen in allen Situationen, denn sie dienen dazu, dich zu verherrlichen und dafür sind wir hier. Amen.